Für die brüderlichen Stoppuhren, es ist 10.10 Uhr. 10.09 Uhr. Liebe Brüder, ich möchte Sie grüßen mit einem Worte Agues aus Sprüche 30. Worte Agues des Sohnes Jakes, der Ausspruch. Es spricht der Mann zu Itiel und Ukal: Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner und Menschenverstand habe ich nicht und Weisheit habe ich nicht von Kind auf gelernt, schulmäßig. Aber offensichtlich hat dieser Mann Heiligen Geist und Weisheit Gottes. Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße. Und nun stellt er Fragen. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Weißt du es? Eine erstaunliche Frage im Alten Testament, und ich wäre doch überrascht, was die Synagoge dazu zu sagen hat, wenn hier von einem Sohne Gottes, des Schöpfers, gesprochen wird. Und über diesen Namen des Sohnes Gottes wollen wir heute Morgen anhand von Hebräer 1 nachdenken. Es ist der vorzüglichere Name des Sohnes, den der Sohn vom Vater empfangen hat, und zwar vor allen Engeln und über alle Engel. Es ist der voll ausgebreitete Yahweh-Namen, den die Juden den Shem HaMeforash nennen, in seiner ganzen Fülle. Und wenn ich ein Kohen Gadol wäre, ein hoher Priester, dann ginge ich jetzt hinein und würde den siebenflammigen Leuchter anzünden, der ja ein Bild ist für die Fülle des Geistes Gottes, für die siebenfache Fülle des Wortes Gottes, aber auch für das siebenfältige Spektrum des Lichtes Gottes. Denn in diesem Kapitel 1 werden uns in sieben Aussagen die Herrlichkeiten des Sohnes Gottes geschildert. In 2x7 Versen, unterstützt durch 7 Zitate aus dem Alten Testament. Die ganze Vollkommenheit des Sohnes, des gesalbten Messias, der König, Priester und Prophet ist, so dass wir mit Hohelied 1, 3 vielleicht am Ende dieser Stunde sagen können: Dein Name, o Herr, ist ausgegossenes Salböl, ist die Fülle des Heiligen Geistes, die in deinem Namen, der dir von Gott gegeben ist, enthalten ist. Karl Brockhaus war es, der das Lied gedichtet hat, das leider nicht in unseren Lobgesängen steht. Jesus Name, wer kann ergründen deine Tiefen, deine Höhe? Wer die Gnad und Lieb verkünden, deren End ich nirgends sehe? Unausforschlich bleibet hier deines Namens Fülle mir. Und wenn wir so wollen, dann haben wir in diesem ersten Kapitel schon den Ansatz eines urchristlichen Glaubensbekenntnisses. Ebenso wie wir es an manchen anderen Stellen finden, etwa in Philipper 2. Nun will ich den Text nicht lesen, sondern ich will ihn nach und nach in seinen Aussagen entfalten und will jeweils einer Aussage über den Namen des Sohnes Gottes dann auch eine der 7 Schriftstellen, die hier gegeben werden, zuordnen. Die erste Aussage, so wie sie wörtlich nach dem Grundtext lautet, Er, der Christus, ist der Erbe des Alls. Das wäre der Raum des Weltenalls. Ich darf gleich einmal für die Brüder, die sich ein wenig mit physikalischen Gegebenheiten beschäftigen, hinüberzeichnen in die Aussage 2 und 3. Die Aussage 2, durch ihn sind die Äonen geworden, die Zeiten. Und schließlich, er ist die Ausstrahlung der Gottesenergie und Gottesherrlichkeit. Das wäre die Energie. Da haben wir Raum und Zeit und Energie, die drei Grundkomponenten alles Erschaffenen. Auch in diesen Aussagen, da sehen Sie, bis ins Letzte und Tiefste ist unsere Schrift geistgehaucht. Denn es gibt keinen Raum ohne die zugeordnete Zeit. Es gibt keine Zeit ohne Raum und Materie. Und alles ist letzten Endes Energie, auch die Materie, wie wir noch sehen werden. Er ist der Erbe des Alls. Das ist nun etwas anderes als das, was manche Christen in ihren Wohn- und Schlafzimmern an Bildern herumhängen haben. Etwa von dem langlockigen, lieben Heiland, der seine Schafe hütet. Ich will das nicht ironisieren. Das mag für manche ein Trost sein. Aber ich möchte doch dazu auffordern, dass wir uns lieber Wortbilder schaffen. Ein Muster gesunder Worte. An der ganzen Fülle des Wortes Gottes. Damit der ganze Christus uns aufstrahle und lebendig werde in seinem Charakter und in seiner Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, die uns hier geschildert wird, ist eine kosmische Herrlichkeit. Der Christus und sein Bezug zum ganzen geschaffenen Universum, denn er ist ja nach Johannes 1 der Weltschöpfer, durch den alles geschaffen worden ist. Und es gibt nicht eines, das nicht durch ihn geschaffen worden wäre. Und als der Weltschöpfer ist er zugleich auch der Weltvollender. Es wird ja oft von Theologen gesagt, das, was in den Briefen der Apostel steht, das wäre eine gemeindetheologische Weiterentwicklung des schlichten Ur-Jesus. Und man hätte dann diesen einfachen Rabbi aus Nazareth theologisch übererhöht und immer mehr zu ihm hinzugefügt. Und deshalb lassen Sie mich auch immer einen Blick in die Evangelien tun. In Johannes 13 finden wir die Einleitung zur Fußwaschung, die dann übergeht in das Herrenmahl. In das letzte Mal, das der Herr mit seinen Jüngern feiert. Dort betritt er mit seinen Jüngern einen gemieteten Saal. Dort steht nach der Praxis des Orients und der Juden ein Bottich mit Wasser zum Waschen der Füße. Man ging ja damals in Sandalen. Und nun gucken die Jünger sich gegenseitig an. Und wollen sich auffordern, wer von ihnen denn diesen Sklavendienst zu tun habe, dass er den anderen die Füße wasche. Denn normalerweise machte das der Haussklave. Aber die schüttelten alle die Köpfe, diese ehrenwerten Männer, diese ehrenwerte Gesellschaft. Und da steht nun ein ganz gewaltiges Wort. Da heißt es, da geht der Christus hin zur Wand, nimmt die Schürze des Sklaven, bindet sie sich um, nimmt eine Schüssel voller Wasser und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und dies tut er in dem Bewusstsein, dass er nun zum Vater heimkehren werde in die Herrlichkeit, die er bei ihm hatte vor Grundlegung der Welt. Und dass der Vater ihm das All in seine Hände gelegt habe. Das ist gewaltig. Und dann verstehen wir auch, was dann darunter steht in dieser Präambel zur Fußwaschung und zum Abendmahl. Weil er die Seinigen zu lieben begonnen hatte, liebte er sie auch bis zur Vollendung. Welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand, er ist der Erbe des Alls. Da werden wir sagen, das ist aber ein schönes Erbe. Ich habe einmal Bilder gesehen von einer Jupitersonde, die die Monde des Jupiter fotografiert hat und all die Trümmerwelten, die sich auf ihnen befinden, jene Gaswolken, jene Wüsten, jene Eisblöcke, einer der Monde ist ja lediglich gefrorenes Eis, jene Steinwüsten. Und wenn es auch eine ganze Menge von Astronomen gibt, die der Meinung sind, es gäbe im Weltenall noch viele andere Planeten mit menschlichem oder außerirdischem Leben. Nebenbei gesagt, außerirdisches Leben gibt es wirklich. Myriaden von Myriaden an Engeln, Mächten, Fürstentümern und Gewaltigen, die ja Paulus nach Kolosser 1 zu dem unsichtbaren Teil des erschaffenen Kosmos hinzurechnet. Aber es gibt auch Astronomen, die sagen, dieses ganze ungeheure Universum ist lediglich eine Versuchsanordnung Gottes, damit dieser einmalige Zustand des blauen Planeten hervorgebracht werde, der überhaupt Leben ermöglicht. Nämlich Leben auf der Erde, die ja die Schaubühne des göttlichen Heilshandelns ist. Du bist der Erbe des Alls. Unser heimgegangener Bruder Adolf Heller hat hier immer gesagt, aller Welten und Wesen. Und das ist wirklich so. Zum All, und dieser Ausdruck findet sich ja immer wieder im Neuen Testament, auch in Kolosser 1, gehören die himmlischen, gehören die irdischen, die Erdenbewohner, ja, es gehören sogar die unterirdischen hinzu. Der erste Vers aus dem Alten Testament, den ich hier zuordnen möchte, ist die Aussage, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Ein Wort Gottes an den Sohn. Das ist die Stiftung des Erbes an den Erben. Und darin besteht die Ruhe des glückseligen Gottes, in die er eingegangen ist nach der gewaltigen Kräfteexpansion der Schöpfung, dass er nunmehr seine Schöpfung in die Hände des Mittlers, seines Sohnes, des Christus, legen kann, der nun diese Welt weiterträgt, der ihren Fortbestand sichert und der die Welt der Weltvollendung entgegenträgt. Das ist die Ruhe Gottes. Ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Ich habe zu diesem ganzen Text vor langen Zeiten einmal ein Gedicht gemacht und ich will jeweils einen Vers zum Abschluss nennen. Du bist der Erbe aller Welt, wie Gott dir zugeschworen, ob Erden rund, ob Sternen zählst, sie werden neugeboren. Wer je erblickt des Lebens Licht in allen Weltenkreisen, wird einst nach Wegen im Gericht dich loben, rühmen, preisen. Die zweite Aussage. Durch ihn, den Sohn Gottes, sind auch die Äonen gemacht. Nicht die Welten, wie wir auch in der Elberfelder lesen, sondern die Heilszeiten, die wir die Äonen nennen. In Jesaja 7 finden wir ja den Immanuel-Namen in einer wunderbaren Weise ausgebreitet. Dort wird der Immanuel genannt, wunderbarer Ratgeber, starker El, starker Gott, Vater der Äonen und Friedefürst. Die Septuaginta kann sogar in einem Text sagen, Vater der kommenden Äonen. Aber hier sind alle Äonen Gottes gemeint. Vater der Äonen heißt, er ist die Quelle der Zeit. So wie der Vater der Ursprung seiner Kinder ist. Und zwar ist es hier die geordnete Zeit des göttlichen Heilsplanes von Ewigkeit zu Ewigkeit. So ist es der Gottesplan, der den Zeitenfluss, den die Griechen den Chronos nannten, in Äonen und Jahrtausenden und in göttlichen Heilsterminen zur Mündung führt, so dass wir sagen können, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Es ist der göttliche Vorsatz, von dem auch Paulus so vieles zu sagen weiß, durch den die Weltgeschichte immer wieder umgestaltet wird zur Heilsgeschichte. Und die göttlichen Heilstermine werden im Neuen Testament die Kairoi genannt, wo Gott senkrecht von oben eingreift in die Zeiten des Weltenlaufes und sie umgestaltet in seinem Sinne. Auch hier ein Wort aus den Evangelien, das uns hinweist auf die Ewigkeit Jesu Christi, ehe denn Abraham ward, bin ich, der ich bin. Das ist ein doppeltes Ich bin. Das heißt, bin ich der Ewige. Und wir werden in diesem ersten und auch im zweiten Kapitel erleben, dass der Name Yahweh, der Unveränderliche und Ewigseiende, als Name des Vaters auf den Sohn gelegt wird. Denn der Sohn hat uns ja den Namen des Vaters weitergegeben. Und da wundern wir uns nicht, wenn der Sohn Gottes solches sagte, ehe Abraham ward, bin ich, der ich bin, im Hebräischen und im Aramäischen Anihu, bin ich derselbe, der Ewige, dass die Juden dann Steine aufhoben, um ihn zu steinigen wegen dieser Lästerung, die er immer und immer wieder scheinbar begangen hat in seinen wunderbaren Ich-Bin-Worten. Vater der Äonen, durch ihn sind die Äonen gemacht. Wir können in einem technischen Bild sagen, der Christus ist der Computer Gottes, in dem jede Stunde, jeder Tag, aber auch jede Minute und Sekunde aller Zeiten von Gott programmiert worden sind, seinem heiligen Vorsatz und Wohlgefallen gemäß. In Lukas 14 steht einmal ein Gleichnis Jesu, das er gesprochen hat im Blick auf Leute, die ihm voreilig nachfolgen wollten, ohne die Konsequenzen vorher zu überschlagen. Da sagt er, wer ist ein Baumeister unter euch, der einfach anfängt zu bauen, ohne vorher die Kosten zu überschlagen? Jesus war also keinesfalls der Meinung, dass man Leute so lange bereden solle, bis sie überwältigt von der Redeflut Ja sagen zu ihm. Sondern man sollte ihnen auch in Umrissen die Konsequenzen der Nachfolge Jesu vor Augen stellen. Aber dieses Gleichnis hat auch noch eine größere prophetische Seite. Denn was Gott hier von uns fordert, das tut er ja selbst. Er sagt, wenn ein solcher Baumeister, der die Kosten nicht überschlägt, dann einfach an zu bauen fängt und dann eines Tages feststellt, dass er kein Geld mehr hat, dann bleibt sein Bau im Fundament stecken und es kommen seine Feinde und die Missgünstigen und sagen, haha, der da hat angefangen zu bauen und weiß es nicht zu vollenden. Meinen Sie, dass unser Gott und Vater in dieser Weise gehandelt hat? Leider ist das der Glaube vieler Christen, dass Gott angefangen hat zu bauen in seiner Schöpfung und in seinem Heilsplan, ja sogar im Opfer Jesu Christi auf Golgatha, dass er dann aber nicht in der Lage ist zu vollenden, weil er die Kosten nicht überschlagen hat. Was ist das für ein lächerliches, gottverunehrendes Gottesbild? Nein, er hat vor Grundlegung der Welt, ehe auch nur ein einziges Wesen von ihm erschaffen worden ist, die Kosten überschlagen in seinem wunderbaren Heilsplan in Christo Jesu, in dem er all seine Vorsätze niedergelegt hat, als in dem, durch den die Äonen gemacht worden sind. Und diese Kosten, wir wissen es, das ist das teure und kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus, des Mittlers der Schöpfung, der Erlösung und der Weltvollendung. Ihm gehört der Sieg, und er wird sich diesen Sieg niemals rauben lassen. Und es wird am Ende der Zeit nicht so sein, dass auf der Seite Satans 99,9% aller erschaffenen Wesen stehen werden und dass der Christus sich mit 0,0001% zufrieden geben muss, sondern er ist der totale Sieger. Das Wort, das hier zugeordnet werden müsste, wäre das Schriftwort aus Hebräer 1, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Du in seinen drei hebräischen Buchstaben, der erste, der letzte und der lebendige. Du bist mein Sohn, den der Vater aus sich herausstellte als das Gegenüber seiner Liebe und als den Mittler seines gesamten Handelns. Heute habe ich dich geboren, heute habe ich dich gezeugt. Dieses Heute ist die erste Zeit Gottes. Von diesem Heute an tickt der Chronometer Gottes. Von da an laufen die Zeiten der Äonen. Von da an gibt es überhaupt eine Zeit, verbunden mit dem Raum, mit dem Universum, das in Christus geschaffen worden ist. Noch einmal, er ist der Vater der Äonen, die Quelle der Äonen. Und dann heißt es dort weiter im Psalm 2, fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben alle Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Welt liegen in seinen durchgrabenen Händen. Er ist wirklich Yahweh. Er ist derselbe, der Ewige, gestern, heute und in Ewigkeit, der da war und der da ist und der da kommt. Du schufst den Gottesplan der Zeit als Vater der Äonen, dass alle Wesen weltenweit dereinst im Lichte wohnen. Du hast der Schöpfung Leid und Last in dir zuvor ersehen, von dir geordnet und erfasst, ist alles Weltgeschehen. Die dritte Aussage. Er ist die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit, der göttlichen Kavod. Wir denken hier an Genesis 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, die Freisetzung der Energie. Aber das müssen wir noch in die Urzeiten zurückversetzen, als der Vater den Sohn aus sich selbst herausstellte, als das Gegenüber seiner Liebe, als den wesensgleichen Sohn, als den Mittler seines ganzen göttlichen Wesens. Auch da hieß es, es werde Licht und es ward Licht. Es gibt unzählige Lieder in unseren Gesangbüchern, die von Jesus Christus als von der strahlenden Sonne der Gerechtigkeit reden, von der Malachi 4 sagt, dass sie Heilung in ihren Strahlen habe, in ihren Flügeln. Er ist die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit. Und so heißt es in dem Liede von Karl Brockhaus in einem weiteren Vers: Jesus Name, Lebenssonne, du des Vaters ew'ge Freud, bist auch meine Lust und Wonne, jetzt und bis in Ewigkeit. Deine Strahlen voll und frei machen auch die Schöpfung neu. So hat dieser Gründer der Brüderversammlung in Deutschland gedichtet. Ja, Jesus ist der Mittler und der Vermittler des Lichtes Gottes, denn Gott ist Licht, des Lebens Gottes, denn Gott ist Leben, des Geistes Gottes, denn Gott der Vater ist Geist, und der Liebe Gottes, denn Gott ist Liebe. Das heißt unter dem Strich, Jesus als der, der dem Vater wesensgleich ist. Ich und der Vater sind gleich. Er ist der Vermittler des ganzen göttlichen Wesens, der Brennpunkt der göttlichen Liebe. Und da dürfen wir hineinschauen in Römer 8 am Ende. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu in Erscheinung tritt, unserem Herrn. Er ist der Brennpunkt des göttlichen Wesens. Es gibt keinen anderen Ort im Weltenall, der ein Ort der Offenbarung Gottes sein könnte, der Wesensoffenbarung Gottes. Es gibt zwar eine Offenbarung Gottes des Schöpfers in der Schöpfung, aber eine Offenbarung des Wesens Gottes gibt es nur in Christo Jesu, unserem Herrn. Er ist die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit und des Gotteswesens. Auch die Weltgeschichte ist niemals Offenbarung Gottes. Und auch unsere eigene Lebensgeschichte kann nicht Offenbarung des Wesens Gottes sein, wenn wir all die Katastrophen bedenken, die unsere Biografie mit sich bringt. Jesus, die Sonne, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und diese Sonne bringt Wärme in unser Leben, bringt Licht in unser Leben. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Frau in Mittenwald in einem Urlaub und da hat es pausenlos geregnet. Es war ein fürchterlicher Urlaub insofern, sonst war er gesegnet. Aber dann gab es 4 Tage, da hat dann die Sonne geschienen. Und das war dann wunderbar, wie auf einmal alles aufstrahlte in Farbe und in Schönheit. Wärme und Licht, Farbe und Wachstum vermittelt die Sonne, auch die irdische Sonne, und Bewegung. So sind wir in die Wärme Jesu gebettet, in das Licht Jesu hineingestellt und von ihm angestrahlt. So werden wir hineingenommen in das vom Geiste Jesu gesetzte Wachstum und werden in Bewegung gesetzt mit den Schuhen der Laufbereitschaft für das Evangelium, wie es Paulus einmal sagt. Und es kommt Farbe in unser graues, düsteres Leben hinein, nur von ihm, durch ihn, die Sonne Gottes. 2. Korinther 4, Vers 6. Derselbe Gott, der einstmals in der Schöpfung aus der Finsternis Licht geschaffen hat, er ist es auch, der in der Neuschöpfung in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. So tritt uns der Herr entgegen. Die Lichtquelle ist der lebendige Gott. Die Ausstrahlung dieses Lichtes ist der Christus, so dass der Psalmist sagen kann, in deinem Lichte sehen wir das Licht der Welt. Es gibt zwei Ausdrücke für die Wiederkunft Jesu Christi. Parousie, die Anwesenheit, und Epiphanie, das Sichtbarwerden, das Aufstrahlen. Der Grieche hat es so verwendet. Die Parousie der Sonne, das war die Morgendämmerung, als man bereits am rotglühenden Horizont erahnen konnte, dass die Sonne bald aufgehen würde. Wer das einmal an der See oder gar an den Bergen in einer Berghütte erlebt hat, das ist gewaltig. Das war die Parousie der Sonne, die Anwesenheit. Und dann kam die Epiphanie der Sonne, das Aufstrahlen, wenn der rote Feuerball sich erhob über den Horizont und seine Strahlen durch die Welt schickte. Diese Epiphanie, dieses Sichtbarwerden Gottes in Jesus Christus hat es einmal gegeben in seinen Erdentagen, als das Wesen Gottes an ihm sichtbar wurde, und es wird noch einmal eine solche Epiphanie geben in seiner Wiederkunft, sein Sichtbarwerden. Und nun das dritte Wort aus dem alten Bund, das dieser Aussage parallel gestellt wird. Wenn er aber den Erstgeborenen zum zweiten Male in die Ökumene einführen wird, spricht er. Die Ökumene ist die Lebenswelt, der Kulturkreis des römischen Weltreiches. Aber hier im Worte Gottes noch mehr. Diese bewohnte Erde, die Gott liebevoll zur Bewohnung eingerichtet und gestaltet hat und deren Gesetze und Lebensnotwendigkeiten in einer höchst komplizierten und erstaunlichen Weise ausbalanciert sind, sodass wir als Menschen nicht eingreifen sollten in dieser Ordnung. Es hat ja einer einmal gesagt, es braucht nur ein Schmetterling seine Flügel zu bewegen. Und schon wird das Geschehen um das Wetter, die Meteorologie, in Gang gesetzt und verändert. Es gibt also eine Ökumene anderer Art, nicht die Ökumene der Mischreligionen unserer Zeit, sondern die Wohnwelt dieser Erde. Wenn er aber den Erstgeborenen zum zweiten Male in die Ökumene einführen wird, in diese bewohnte Erde bei seiner Wiederkunft, spricht er, der lebendige Gott, und alle Gottesengel werden ihn anbeten oder sollen ihn anbeten. So wie es im Psalm 97, Vers 7 heißt, fallet vor ihm nieder, ihr Götter alle. Und das, was begonnen hat bei der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus, dass die Lichtesengel Gottes eine Ehrenpforte bildeten bei seiner Thronerhöhung und ihn begrüßten, als er heimkehrte in das unerschaffene, unzugängliche Licht des Vaters, das wird sich vollenden bei seiner Wiederkunft, wenn er kommen wird mit heiligen Myriaden von Engeln und begleitet von allen seinen Heiligen. Die Herrlichkeit seiner Epiphanie. Die vierte Aussage. Er ist der Prägestempel des göttlichen Wesens, der Charakter, ein griechisches Wort, woher auch die Prägung unseres Charakters abgeleitet ist. Aber eigentlich steht hier der Prägestempel. So wie man mit einem Petschaft den weichen Siegellack prägte, und damit beurkundete, was in einer Urkunde stand, etwa in einer mittelalterlichen Urkunde, weshalb ja auch der Siegelring eine solch große autoritative Bedeutung hat. Der Siegelring, den der Vater dem verlorenen Sohn gab. Damit konnte man Rechtsvollmacht besitzen und Urkunden beglaubigen. Der Prägestempel, das kann auch gedeutet werden als der Prägestock für eine Münze. Sie haben sicher in diesen Tagen einmal gesehen, wie das Kleingeld der Euros geprägt wird im Prägestock einer Münzanstalt. Und so ist es hier. Jesus Christus ist nicht nur die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit. Da könnte man meinen, sie verstrahlt. So wie auch eine ungeheure Menge der Sonnenstrahlung und des Lichtes und der Wärme der Sonne im Weltenall verloren geht. Nur ein Teil wird dieser Erde zuteil. Oder denken wir an den Lichtglanz der Herrlichkeit, der auf dem Angesichte des Mose war, weshalb Moses sein Angesicht verhüllte, damit die Söhne Israels nicht das Ende der verstrahlenden Herrlichkeit schauten, die immer wieder abgenommen hat und die sich erneuerte, jedes Mal dann, wenn Moses in das Innere des Zeltes ging. Verstrahlende Herrlichkeit. Nein, hier geht es darum, dass das innerste Wesen Gottes uns eingeprägt wird und mitgeteilt wird. Uns, die wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Dass wir die Salbung von dem Messias, von dem Gesalbten empfangen, der gesalbte König ist, der gesalbte Prophet und der gesalbte Priester. Ich möchte dazu lesen aus Römer 8, 29 bis 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Es sind dieselben, die hier angesprochen werden und die das Bild des Erstgeborenen der Söhne als die nachgeborenen Söhne tragen sollen, weshalb er ihnen auch alle Dinge zum Guten anordnet oder bewirkt, wie Römer 8 auch bezeugt. Die Prägung, die der Christus als das Bild Gottes empfangen hat, gibt er nun weiter an uns. Er prägt uns diese Prägung ein, damit wir einen Charakter empfangen, der von ihm gestaltet ist. 1. Petrus 2, Vers 9 steht das wunderbare Wort, dass er uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, damit wir den Charakter, die Wesenszüge dessen verkündigen, der uns in solcher Weise berufen hat. Das ist doch wirklich eine Berufung, der wir uns stellen sollten. Und da dürfen wir uns gewiss sein, da gibt es keine Fehlprägung und keine Fehlinformation. Sie wissen ja, dass wir genetisch immer wieder neu geprägt werden in unseren Zellen, sodass ich heute mit Fug und Recht sagen kann, dass keine von den Zellen, die ich einmal als Kind gehabt habe, heute noch vor Ihnen steht. Die Zellen werden immer wieder erneuert. Bis auf die Gehirnzellen, die bleiben. Und damit sichert sich der Fortbestand unserer Personalität. Einmal davon abgesehen, dass auch die im Alter nach und nach ein wenig absterben. Aber bei der Erneuerung der Zellen, und das setzt den Altersprozess in Gang, gibt es im Laufe der Zeit Fehlprägungen durch das genetische Material. Und da werden dann Prozesse ausgelöst, die zu zunehmender Krankheit, zunehmender Schwachheit, zum Altersverfall und schließlich zum Tode führen, zum Sterben. Fehlprägungen. Die Prägung von Christus her durch den Heiligen Geist ist niemals eine Prägung, die auch nur eine einzige Fehlprägung enthält. Von Gott, dem Vater, werden wir geprägt in Christus Jesus. Und so dürfen wir selbst zu einem Prägestock werden, zu einem Typos für die Gläubigen, so wie es in 1. Timotheus 4,11 heißt, werde ein Typos, ein Prägestock für die Gläubigen. Und dazu gehört dann auch die Hypotyposis, der Prägestock gesunder Worte. Nur wenn wir im Worte Gottes bleiben, auch in unserer Verkündigung, können wir in solcher Weise wirklich andere prägen, und zwar in der Absicht und nach dem Plane des Heiligen Geistes. Anders nicht. Prägung ist etwas anderes als Etikettierung. Sie werden auch schon einmal das Bild gesehen haben, wie in einer großen Roboteranlage die leeren Flaschen gespült werden und wie sie dann herumlaufen und gefüllt werden und zugekorkt und schließlich etikettiert werden. Das ist auch eine schöne Sache. Aber dann steht vielleicht darauf die Bezeichnung, die wir dann noch hören werden: Öl der Freude, Öl des Frohlockens, Geist der Freude. Und was ist es denn dann, wenn in dieser Flasche Essig ist oder Galle der Bitterkeit oder Gift? Das wäre dann eine falsche Etikettierung. Nicht Etikettierung, sondern Prägung durch den Heiligen Geist. Dazu die vierte und fünfte Aussage aus dem Alten Testament, aus unserem Kapitel. In Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Geistwinden macht und seine Liturgen, das heißt seine Amtsträger, zu einer Feuerflamme. Aber in Bezug auf den Sohn allein, das heißt im Blick auf den Charakter Jesu Christi, dein Thron, o Gott, besteht in die Weltzeiten der Weltzeiten. Hier wird der Christus vom Vater angeredet als Gott. Es ist ja der Yahweh-Name, der hier in Hebräer 1 voll ausgebreitet wird in 7 Aussagen über den Sohn Gottes. Dein Thron, o Gott, besteht in die Zeitalter der Zeitalter, und dein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königtums. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich zum Messias gesalbt mit Öl des Frohlockens über alle deine Mitteilhaber hinaus. Das heißt, über alle Engel hoch erhoben. Öl des Frohlockens, Geist der Freude, hat nur Christus. Darin übertrifft er alle Engel, alle Fürstentümer und Gewaltigen, so sehr sie auch Gott den Vater anbeten mögen. Das ist der Charakter Jesu Christi, gekennzeichnet von Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und vor allem durch jene wunderbare Geistessalbung mit dem Geist der Freude. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Schiller hätte das ein bisschen anders sagen sollen. Freude, schöner Gottesfunken, Sohn aus Gottes Heiligtum, Wir betreten freudetrunken himmlischer dein Heiligtum, das, was dann Beethoven in so wunderbarer Weise vertont hat. Du prägst in uns des Vaters Bild, sein Lichts- und Liebeswesen, bis einst dein Geist uns ganz erfüllt, uns völlig lässt genesen. Wer da von Gottes Geist bewegt, erfuhr des Lebens Wendung, auch seines Geistes Siegel trägt, als Angeld der Vollendung. Die fünfte Aussage. Er, der Christus, trägt das All durch den Ausspruch seiner Dynamis, seiner Kraft. Das ist eine unerhörte Aussage. Gott hat also nicht einfach die Welt hingestellt und hat gesagt, so bist du und so wirst du bleiben. Also in einer festgemauerten Statik. Etwa wie man ein Gebäude baut aus Beton und mit Moniereisen und dann ist es fertig und dann steht es da. Sondern diese Schöpfung wird in ihrem Fortbestand erhalten durch den Ausspruch der Dynamis Christi, der unerhörten Kraft Gottes. Und das sagen uns ja heute auch die Physiker, dass selbst das Atom keine statische Größe ist, sondern dass es immer wieder durch geheimnisvolle Impulse aus einer letztlich nicht physikalisch fassbaren, unsichtbaren Welt heraus in Gang gesetzt wird. Sodass also auch alle Materie des Weltenalls mit aller zugeordneten Zeit und Energie von diesen Impulsen der Kraft Christi und seines schöpferischen Wortes erhalten wird. Jedes Atom, jedes Molekül, jede Zelle aller lebendigen Wesen, alle Sterne, alle Galaxien, alles, was es gibt an Materie, ja, wir dürfen kühn sagen, ja sogar alle Fürstentümer und Gewaltigen der Finsternis, sogar Satan selbst, wenn er nicht gehalten würde in seinen schöpferischen Urbestand, durch diesen Ausspruch der Kraft Christi würde er sofort erlöschen. Denn auch er ist ein Geschöpf, kein Gegengott. So ist der Christus der Mittler des Fortbestandes der ganzen Schöpfung. So wie es gesagt wird in Epheser 1,11, jedenfalls nach dem Grundtext, dort heißt es, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der das All bewirkt oder in Gang erhält oder energetisch fortbewegt durch den Rat seines Willens. Und Ähnliches sagt dann auch der Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 17. Und er ist vor allen, und das All Tapanta hat seinen Fortbestand durch ihn. In Hiob 34 lesen wir ein erstaunliches Wort in diesem Blick auf den Fortbestand der Schöpfung. Hiob 34, Vers 14 und 15. Wenn Gott sein Herz nur auf sich selbst richtete, so wie wir es oftmals tun, wenn Gott sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube, zur Atomisierung zurückkehren. Nicht nur der Mensch, sondern auch die gesamte Engel- und Geisterwelt. Es gibt also nicht nur ein Ausatmen Gottes, das die Schöpfung erhält, sondern es gäbe auch nach diesem Wort ein bedrohliches Einatmen Gottes, ein Zurückziehen des Lebensodem Gottes, und dann würde die ganze geschaffene Welt in nichts vergehen. Das ist doch eine Aussage, die wir in Beziehung setzen müssen zu dem, er trägt das All durch den Ausspruch seiner Kraft, und das gilt nicht nur für die physikalische Existenz des Weltenalles, sondern das gilt auch für unsere geistliche Existenz. Wenn er nur einen Augenblick seinen Geist an sich zurückzöge, wäre es aus mit uns. Simon, Simon, du wirst versagen. Ich habe dich dem Satan übergeben, damit du gesichtet würdest wie der Weizen, damit die Spreu durchfällt und der Weizen übrig bleibt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Du aber, wenn du dich dermaleinst bekehrst, stärke deine Brüder. Wenn du zurückgekehrt bist aus dieser Versuchung, aus dieser Not. Wunderbar, das Tragen Christi. Psalm 104 möchte ich hier noch lesen, als eine feine Parallele zu diesem Fortbestand der Schöpfung, Vers 28 bis 30. Du gibst ihnen den Geschöpfen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Odem hinweg, sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Das, was einmal auch bei unserem Sterben geschieht. Aber dann das Dritte. Du sendest deinen Odem wieder aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Das Tragen Christi. Sie müssen einmal im Alten und im Neuen Testament alle die Stellen aufschlagen, damit ihnen deutlich wird, das Gesetz des Christus, so wie es im Galaterbrief beschrieben wird, einer trage die Last des anderen, und also werdet ihr das Gesetz des Messias, das messianische Gesetz, erfüllen. Er trägt weinend den Samen der Welten zur Aussaat. Er trägt Israel wie ein Adler seine Jungen. Er trägt als Hirte die Lämmer an seiner Brust, ja sogar das verlorene Schaf nach Hause. Er hat unsere Leiden getragen. Er hat die Sünde der Welt getragen. Er trägt unsere Schwachheiten und Krankheiten. Er trägt Tag für Tag unsere Last. Er trägt uns bis zu unserem grauen Haar, bis zum letzten Tage. Er wird aber auch dermaleinst jubelnd die Gaben der vollendeten Welt seinem Gott und Vater wieder heimbringen. Er trägt mit Geduld sogar die Gefäße des Zornes. Und hier in der Aussage des Hebräerbriefes, er trägt das All zum Ziele der Weltvollendung, damit diese Welt durch Feuer hindurchgehe und verwandelt werde in eine neue Welt des Lichtes und der Gerechtigkeit. Von dieser Verwandlung spricht dann Psalm 102, das in Hebräer 1 erwähnt wird. Du Herr, im Psalm heißt es Yahweh, ewiger, unveränderlicher, der da ist, der da war, der da kommt. Du, Herr, hast in den Anfängen die Erde gegründet. Hier wird der Sohn angesprochen. Und die Himmel mitsamt den Engeln sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Umschreibung des hochheiligen Namens. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, das aus der Mode gekommen ist. und wie ein Gewand wirst du sie zusammenrollen. Wenn die Dimensionen der geschaffenen Welt übergeleitet werden in die Dimensionen der unerschaffenen Gotteswelt, wenn neue Himmel und eine neue Erde entstehen werden, und sie werden verwandelt werden, du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen. Wieder eine Umschreibung des hochheiligen Namens. Du bist derselbe. Haben wir es gehört? Die Welt wird verwandelt werden, nicht vernichtet, sondern durch Feuer hindurch der Verwandlung und Neuschöpfung entgegengetragen. So wie es dann auch heißt in Hebräer 12, Vers 26 bis 28. Ich möchte dieses Wort noch lesen. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind, damit die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben. Was für ein wunderbares Wort. Aber ich muss zum Ziel kommen. Die sechste Aussage ist die wesentliche Aussage. Alles, was bisher über den Sohn Gottes gesagt worden ist, als dem Mittler der Weltschöpfung, als dem Mittler des Wesens Gottes, als dem Mittler der Welterhaltung und ihres Fortbestandes, wäre nichts, und wir könnten überhaupt nichts daraus schöpfen, wenn nicht die sechste Aussage käme, nämlich die wunderbare Erlösung durch sein Blut. Er hat durch sich selbst die Reinigung von den Sünden geschaffen. Das ist nun ganz zentral. Diese Erde mag zwar nicht der Mittelpunkt des Universums sein in einem physikalischen Sinn, aber diese Erde ist sicherlich der Mittelpunkt des Heilshandelns Gottes und die Schaubühne der Heilsgeschichte Gottes. Denn auf diesem, unserem Planeten, hat nicht nur die Versöhnung der Welt, sondern die Versöhnung des Alls stattgefunden, so wie es in Kolosser 1, Vers 12 gesagt wird. Und deshalb Zentrum des göttlichen Heilshandelns. Er ist der Mittler der Erlösung, der durch sein Blut die Reinigung der Sünden geschaffen hat, nicht nur auf dieser Welt, sondern der Hebräerbrief sagt uns das Erstaunliche, dass auch die Wesen und die Dinge in den Himmeln durch das Blut Jesu gereinigt werden mussten. Das Blut Jesu reicht also auch in das Himmlische hinein, in den unsichtbaren Bereich des Universums. Reinigung von den Sünden. Da denke ich an die Tempelreinigung Jesu, die er zweimal vollzogen hat, was viele nicht wissen. Einmal zu Beginn seines Wirkens und einmal in der Passionszeit, als er darüber klagte, dass der Tempel Gottes zu einem Kaufhaus verfallen sei und dass er zu einer Räuber- und Mörderhöhle geworden sei, verunreinigt in einem tiefen Sinne. Denn in den Quaderhallen des Tempels, in den unterirdischen Gelassen des Tempels, hat sich die jüdische Guerilla der damaligen Zeit versammelt, um ihre Mordpläne gegen die Römer zu schmieden. Deshalb Mörderhöhle. Verunreinigung des Tempels Gottes. Das wird einmal Israel erfahren, dass der Herr kommen wird und seinen Tempel reinigen wird. So wie es Malachi sagt, das müssen auch wir immer wieder erfahren, die wir durch allerlei Unreinigkeit hindurchgehen und die wir im Staub der Erde unsere Füße beschmutzen und die wir der Reinigung Jesu im Wasserbad des Wortes bedürfen, nicht nur der Füße, sondern des ganzen Leibes, wie wir gestern Abend gehört haben. Tempelreinigung, denn wir sind ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Auch die Gemeinde insgesamt als Tempel Gottes und als Behausung Gottes braucht eine letzte Reinigung. Und das ist der Sinn des Gerichtes, dass die Gemeinde noch einmal zu ihrer letzten Reinigung und Vollendung vor dem Bema Christi erleben wird. Das ist nicht nur ein Preisrichterstuhl. Deshalb verwende ich diesen Ausdruck gar nicht gerne, sondern da wird es auch manches geben, was verbrennen wird, wie Holz, Heu und Stoppeln. Aber wir selbst werden und bleiben gerettet. Aber Gott sei Dank geschieht dies, dass der Herr uns noch einmal ins Licht stellt, dass der Herr noch einmal verbrennen wird, was unrein an uns ist und was wir gewirkt haben in diesem Erdenleben, so dass wir empfangen werden, was unsere Taten wert sind, sie seien gut oder böse, was Paulus bezeugt hat. Liebe Brüder, eine letzte Reinigung, wozu? Damit er dann die vollendete Gemeinde von seinem Richterstuhl tragen kann vor den Thron des Vaters mit den Worten, siehe hier ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, nachdem er uns gewaschen hat von allen Flecken und Runzeln und allen Unreinheiten. Er hat durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, geschaffen, und das wird eine letzte Bedeutung erfahren in der Reinigung des gesamten Kosmos, wenn Himmel und Erde zusammengerollt werden und durch Feuer hindurchgehen, durch ein Feuergericht, um verwandelt zu werden in die neue Welt des Lichtes, in der Gerechtigkeit wohnen wird. Es gibt in unserer Zeit manche Bücher, die sich mit Futurologie beschäftigen. Das heißt, mit Voraussagen, wie wird es im Jahre 2050 sein? Was wird bis dorthin an medizinischen, technischen Errungenschaften geschehen? Was wird es für Kriegsentwicklungen geben und für politische Entwicklungen? Und so weiter und so fort. Es gibt eine solche Futurologie des Heiligen Geistes, Hebräer 9, Vers 26 bis 28. Und da steht ein Wort, das finden Sie sonst im ganzen Neuen Testament nicht. Im Blick auf die Reinigung der Sünden durch das Blut Jesu. Wenn es gewesen wäre, wie im Alten Testament, dass der Hohepriester immer wieder Blut in das Heiligtum bringen musste. Und nun Vers 26, dann hätte der Christus oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Immer wieder neu. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter, im Kulminationspunkt der Äonen, geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde, das heißt zur Sündentilgung, erscheinen zur Vollerrettung, zur Soteria. Aber das ist nun ein Wort, Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Im Blickpunkt des Gottes der Hoffnung ist die Sünde abgeschafft. So sieht der glückselige Gott bereits das Ziel aller Zeiten, auch bei dir und bei mir, die wir noch nicht am Ziele sind. Sünde ist abgeschafft. Und wenn wir angefochten sind, wenn wir versucht werden bis aufs Blut und durch Anfechtungen hindurchgehen, dann dürfen wir uns auf diesen Standpunkt Gottes stellen. Du hast die Sünde abgeschafft durch dein Blut. Das ist Sieg im Leben der Gotteskinder. Wenn sie sich also verhalten, wie Gott es bereits bewirkt hat und wie Gott es bereits am Ziele der Vollendung sieht, er hat durch sich selbst die Reinigung von den Sünden geschaffen. Und hier fehlt nun ein alttestamentliches Wort, das man zuordnen könnte aus den Belegen, die Hebräer 1 bringt. Vielleicht deshalb, weil im Alten Testament das Kreuz Jesu in diesem Vollumfang noch ein Geheimnis war und nur angedeutet wurde, hier und da, so dass auch Israel nicht die volle Bedeutung des Sühneleidens des Messias erfahren konnte. Doch würde deine Welt in Nacht, Tod und Verderben münden, wenn du nicht durch dich selbst vollbracht die Reinigung von Sünden. Du machtest Frieden durch dein Blut und tilgtest Schuld und Schade. Nun lobt das Heil, wer in dir ruht, und rühmt die Macht der Gnade. Der letzte Punkt. Siebtens. Er, der Christus, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe oder zwischen hohen Fürstentümern und Gewaltigen, zur Rechten der Majestät, und hat einen vorzüglicheren Namen empfangen vor allen Engeln. Das ist nun das, was auch Philipper 2 als Throngeschenk des Vaters an den heimgekehrten Sohn erwähnt, dass der Vater den Sohn empfangen habe mit dem Namen, der über allen Namen ist, der alle anderen Namen überragt, und ihn gemacht habe zum hohen Priester nach der Priesterordnung Melchisedeks, damit sich in diesem Namen Jesu, nicht in den Namen Jesus, sondern in diesem Namen, den Jesus nunmehr hat, mit dem ihm der Vater ausgestattet hat, aller Knie beugen sollen und aller Zungen, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, zur Ehre und Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen sollen: Jesus Christus Kyrios, Jesus der Messias, ist Allherr. Das ist das, was hier steht: Gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er ist der Herr und König an der Seite Gottes. Allerdings ein König noch im Wartestand. Das werden wir heute Abend hören. Ein König, der noch nicht die Zügel der Weltregierung voll ergriffen hat und der noch nicht aufgestanden ist von seinem Thron, um nun die Dinge in seine Hand zu nehmen. Ein Wort im Blick auf die Himmelfahrt Jesu Christi, die sich im Übrigen vollendet in der Entrückung und Himmelfahrt der Gemeinde, der auferweckten Toten in Christo und derer, die übrig bleiben werden bis zur Wiederkunft des Herrn. Dazu lese ich aus 1. Timotheus 3, Vers 16, aus dem urchristlichen Bekenntnis: Und anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er ist geoffenbart worden im Fleisch. Er wurde gerechtfertigt aufgrund des Geistes, nämlich bei seiner Auferstehung aus den Toten. Er wurde gesehen von den Engeln bei seiner Himmelfahrt und Thronerhöhung. Er wurde gepredigt unter den Nationen bis in die heutige Zeit. Ihm wurde geglaubt in der Welt Und zu diesen Glaubenden gehören auch wir durch die Gnade Gottes. Und nun ein zweites Mal. Er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Warum? Weil nach der Heilsverkündigung unter den Nationen und dem Glauben unter allen Weltvölkern die Himmelfahrt Jesu sich vollendet in der Himmelfahrt seiner Gemeinde, wo auch wir erhoben werden in die Herrlichkeit. Ja, sagt es Paulus in Epheser 4, er, der hinabgefahren ist in die untersten Örter der Erde, um dort im Scheol abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes zu leiden, er ist es auch, der auferstanden ist und der hinaufgefahren ist über alle Himmel hinaus und der den Geist gesandt hat, um die Gefangenen des Todes und der Sünde zu befreien und um seiner Gemeinde Gnadengaben zu geben bis in die heutige Zeit. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Vom Vater und vom Sohn geht seither der Heilige Geist aus, der die Gemeinde baut. Und deshalb das letzte Zitat aus dem Alten Bund. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Sind sie nicht alle Lichtesengel, liturgische Geister, ausgesandt von Gott, zur Diakonie an denen, die die Vollerrettung ererben sollen. Und deshalb ist es ein Irrtum zu sagen, der Kampf der Leibesgemeinde geht auch gegen die Lichteswelt der Engel. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er alle Engel, alle Lichtesengel befugt hat zur Diakonie an denen, die glauben. Alle. Und seither begehren sie hineinzuschauen in das Geheimnis der Gnade, mit dem wir heute bedient werden, das wir als die Letzten der Geschöpfe empfangen haben, vor ihnen, die als Erste der Schöpfung erschaffen worden sind. Zur Rechten seiner Majestät zum Thron der höchsten Ehren hat dich dein Vater Gott erhöht, um deinen Ruhm zu mehren. Vereint ist nun in deiner Hand die Zukunft aller Dinge, bis Gott einst jeden Widerstand vor dir zum Schweigen bringe. Noch ein letztes, ich habe es am Anfang vergessen. Die Präambel des Hebräerbriefes in Kapitel 1, Vers 1. Sie werden sich gefragt haben, warum bringt denn der Schreiber des Hebräerbriefes immer wieder Zitate aus dem Alten Bund? Wozu? Und dann sagt er uns noch nicht einmal, von wem sie stammen und wo sie stehen. Er geht sogar so weit in Hebräer 2, dass er sagt, es hat aber irgendwo jemand gesagt. Und ich könnte ihm sagen, mein lieber Mann, das steht in Psalm 8. Es ist ihm völlig nebensächlich, wer das geschrieben hat. Denn das sollten ja auch wir wissen, dass niemals prophetische Schriften hervorgebracht worden sind aus dem Willen und der Absicht der Schreiber, sondern heilige Männer Gottes haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Und so darf ich mit Fug und Recht sagen, der eigentliche Autor der Heiligen Schriften ist der Heilige Geist. Und Menschen haben dem gegenüber zurückzutreten. Wir stellen immer und immer wieder Menschen in den Vordergrund. Das ist ein Fehler. Oder spielen die menschlichen Werkzeuge gegeneinander aus. Das sollten wir wissen. Der eigentliche Autor aller Schriften der Bibel ist der Heilige Geist. Er hat gesagt, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und so heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise in der Vergangenheit zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage oder im Blick auf das Ende dieser Tage zu uns geredet in einem, der Sohn ist. Hier wird die Vielheit der Offenbarungsträger angesprochen: Moses, Jesajas, Jonas, Jeremias, Paulus, Petrus, aber auch die Mannigfaltigkeit der Offenbarungsmethoden, Worte, Visionen, Träume, Erlebnisse, Tatprophetie. Aber er hat geredet in den Propheten. Pfarrer Rieniger hat hierzu gesagt, das ist der vollendetste Ausdruck der Inspirationsvorstellung. Gott ist der alleinige Sprecher, der Prophet lediglich sein Organ. Und dass er nun am Ende der Tage unüberbietbar in dem Christus gesprochen hat, das ist nicht ein Fortschritt in der Qualität der Inspiration, sondern das ist unmittelbare Wesensoffenbarung des Vaters, wie sie niemals einer der Schreiber der Bibel bieten konnte. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung. Wesensoffenbarung des Vaters im Sohn, bestätigt durch die Schriften des Alten und des Neuen Bundes.